Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, auch von uns ein vielleicht nicht ganz so paranoides, aber dennoch hallo, liebe Anna.
Hallo.
Hallo. Das gerade eben war ein Hallo von einer einigermaßen verschreckten und ängstlichen Nilam Farooq, aber natürlich nur in ihrer Rolle im Horrorfilm Home Sweet Home. Trotz des Titels, der nicht darauf schließen ließe, im ersten Augenblick eine deutsche Produktion. Und das macht sie dann doch auch wieder interessant.
Ja, stimmt, denn Genre können wir Deutschen ja nicht, heißt es immer. Ein bisschen was zum Gruseln heute also. Ich habe nämlich auch noch die neue ARD-Serie Oderbruch geguckt. Da wird's ebenfalls Hallo.
So, gruselig. Soll dann aber auch reichen an Mystery, Thriller und Horror. Wir freuen uns nämlich außerdem in dieser Folge auf Leonie Krippendorf, Regisseurin unter anderem von Cocon und von Loving Her. Leonie hat auch eine neue Serie am Start, auch ARD-Mediathek, die heißt 2 Minuten 24/7.
Und wir gehen mit euch ins Kino in den Film, für den vielleicht Paul Giamatti im März einen Oscar kriegt, in das amerikanische Highschool-Drama The Holdovers, die übrig gebliebenen oder die Resterampe. Paul Giamatti als wirklich ekelhaft autoritärer, schülerhassender Lehrer in einem Internat in der Nähe von Boston um 1970.
An ihren Blicken erkenne ich, dass viele von ihnen geschockt sind von dem Ergebnis. Ich andererseits bin es nicht, weil ich das missliche Los hatte, sie zu unterrichten in diesem Semester. Und selbst mit meinen okularen Behinderungen wurde ich zwangsläufig Zeuge ihrer glasigen und verständnislosen Blicke.
Sir, das verstehe ich nicht.
Das ist allzu offensichtlich.
Nein, es ist... Ich kann in dem Kurs nicht durchfallen.
Oh, stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, Mr. Kunz. Ich bin mir sicher, Sie können.
Ich soll aber später auf die Cornell.
Unwahrscheinlich.
Ja, also wenn du, wie hier Mr. Hannem, selbst 1970 schon in einem amerikanischen Internat als Lehrer ständig zum Dekan musst, weil du einfach zu scheiße mit deinen Schülern umgehst. Gendern ist hier übrigens an dieser Stelle nicht nötig. Es ist zu der Zeit damals natürlich ein reines Jungsinternat. Dann musst du schon wirklich ein echt fieser Arsch sein, der mit Vergnügen schlechte Noten gibt, Schüler durchrasseln lässt, wo es nur geht und ja auch sie alle permanent spüren lässt, dass sie sowieso alle zu dumm und zu faul sind.
Genau dieser Lehrer, Mr. Hannem, ist es dann auch, der in diesem Jahr über Weihnachten genau die paar Schüler im Internat betreuen soll, die nicht nach Hause können, dürfen, müssen. Und dazu gehört auch der 17-jährige Angus Tully, der erst kurz vor Weihnachten von seiner Mutter erfährt, dass sie und sein Stiefvater andere Pläne haben, über Weihnachten verreisen wollen, und zwar alleine, dass für ihn da einfach kein Platz ist, also muss sich jetzt auch Angus mit dem ätzenden Mr. Hannem rumschlagen.
Deswegen Ihre Angst vor Frauen.
Ich habe keine... Angst vor Frauen, mein.
Tut mir leid, ich hätte nichts sagen sollen. Ich. Dr. Görtler sagt, ich nehme oft zu wenig Rücksicht auf meine Gesprächspartner.
Aha. Und wer ist Dr. Görtler?
Mein Psychologe.
Mhm. Hat Dr. Görtler es mal mit einem kräftigen Arschtritt versucht?
Und es kommt sogar noch viel schlimmer. Die anderen vier Jungs, die eigentlich auch über Weihnachten dort bleiben sollten, bekommen die Erlaubnis, dass sie mit dem Helikopter eines Vaters der Jungs in den Skiurlaub fliegen dürfen. Nur Angus' Mutter, den Stiefvater, erreicht keiner. Und ab da heißt es dann für ihn, Mutterseelen allein über Weihnachten in diesem riesigen Internat, eben nur mit dem tollen Mr. Hannem und der Internatsköchin Mary, gespielt von Davin Joy Randolph.
Ich höre, Sie sind dieses Jahr zum Babysitten verdonnert. Wie konnte das nur passieren?
Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jemanden durchfallen lassen, der es wohl verdient hat.
Ah, der Osgood-Junge? Ja, der war ein richtiges Arschloch. Reich und dumm, beliebte Kombination hier an der Schule.
Ist eine Plage.
Ganz alleine, hatte ich zuletzt gesagt. Das finde ich fast so. Ich weiß gar nicht, ob ich das schlimmer finde oder diesen Mr. Hannem, weil einerseits haut er ja auch ständig, wann immer es geht, vor dem ab und macht so Streifzüge durch dieses verwaiste Internat. Ich finde, das ist aber seinerseits auch schon wieder so furchteinflößend.
Ich fand das klingt ja hier so, wie du das beschreibst, als sei das ein Horrorfilm. Das fand ich hier überhaupt nicht. Ich hatte ja, also gehasster Lehrer hin oder her, ich hatte ja tatsächlich auch so ein bisschen Club der Toten Dichter-Vibes. Es gibt natürlich keine Oh Captain, My Captain-Szene, aber der ist natürlich ein gebrochener Mann und wir lernen auch, warum er ein gebrochener Mann ist. Der hat ein eigenes Schultrauma und ist angewidert von diesen ganzen reichen Harvard-Schnöseln, denen wirklich das Geld zu den Ohren rauskommt. Und Angus ist ja auch ein ganz anderer. Und ich finde, über diesem Film oder dieser Film hat einfach den Spirit der Zeit. Ne? Der spielt 1970. Über all dem schwebt auch der Vietnamkrieg. Die Köchin ist ja da geblieben, weil sie ihren Sohn, übrigens die einzige Afroamerikanerin in diesem Film, in Vietnam verloren hat und sie einfach noch nicht bereit ist, diesen Ort, an dem sie sich das letzte Mal zusammengetan haben, zu verlassen. Und die beiden, die drei, sind einsame Seelen, die sich ja aber auch finden, die diese Zeit ja auch sinnvoll nutzen und sich annähern. Und es sehr, sehr, sehr persönlich wird und dieser Typ ein Arschlochlehrer nur vorgibt zu sein und tief in seinem Herzen auch Paul Giamatti eine Seele hat.
Ja, und auch gleichzeitig wieder nein. Ich hätte nicht ganz so viel preisgegeben von dem, was da passiert, weil es bei mir eine ganze Zeit lang gedauert hat, bis ich diesen Horror wirklich ablegen konnte.
Echt?
Ja, und zwar sowohl den Horror vor diesem Lehrer als auch den Horror vor der Schule. Das mag vielleicht mit meiner eigenen Schulvergangenheit zusammenhängen, die nichts mit einem Internat zu tun hat.
Ich wollte gerade sagen, wo warst du 1970
aber
in Neuengland?
So, ja, sicherlich nirgendwo. Aber tatsächlich hatte ich Lehrer, die ähnlich waren wie dieser Mr. Hannem und dieses Schulmuffige, was dieses Internat ja hat, dieses schwer holzvertäfelte, dunkelbraune. Ich finde schon, dass das was sehr Erdrückendes hat, weshalb ich das schon fast befremdlich fand, anfangs erst, dass Angus dann, wenn er quasi ja als einziger Schüler noch in diesem Riesengebäude ist, nachts seine Streifzüge durch die Hallen macht. Ich hätte mich bis sonst wohin gegruselt. Ich hätte mich wahrscheinlich in meinem Schlafsaal unter der Bettdecke verkrochen und nicht gewagt, mich zu bewegen. Und was Paul Giamatti angeht und seine Rolle angeht, ja, natürlich kriegen wir raus, dass es für Arschlochigkeit immer einen Grund gibt und dass es bei ihm auch Gründe hat. Aber ich finde, er hält diese Fassade ist mir zu wenig. Diese Arschloch-Anteile, die er definitiv in sich hat, er hält die lange aufrecht, bis er mal so ein bisschen dahinter schauen lässt und es zulässt, auch so ein bisschen weicher zu werden, selbst gegenüber Angus, der ja als Schüler ihm da oft Türen aufhält und sagt, hey komm, wir hängen hier zusammen fest mit der Köchin und so in Anführungszeichen, lass doch Freunde sein. Ich finde, es dauert lange, bis er darauf eingeht.
Aber ich glaube, als Lehrer an so einer Schule, wo du wirklich nur reiche Schnösel hast, die wissen, egal wie sie sich verhalten, Papa wird es schon richten mit einer Spende für die Bibliothek, musst du Arschloch sein als Lehrer.
Was definitiv an diesem Film das Gleiche gewesen ist, wie an jedem anderen Film, den ich jemals bisher mit ihm gesehen habe, ist, dass diese Liebe zu Paul Giamatti bei mir überhaupt gar kein kleines bisschen abreißt. Ich habe ihn zum ersten Mal wahrgenommen Ende der 90er in Private Parts, diesem Film über die Radiolegende Howard Stern. Da hat er bei NBC damals in New York dessen Aufpasser gespielt. Ich erinnere mich, dass Howard Stern ihn immer nur Schweinekotze, also Pig Vomit genannt hat. Da war er schon so ein ganz ekelhaftes Arschloch. Dann kamen tolle Filme, Der Mondmann, 99 glaube ich, Sideways auch schon, Alexander Payne als Regisseur, genau wie jetzt hier bei Holdovers und dann natürlich die Serie John Adams. Also ein wahnsinnig toller Typ und was mir gefallen hat, ist bei aller Arschlochigkeit, ich hatte das Gefühl, dass Alexander Payne ihm in dieser zweiten Zusammenarbeit auch wirklich sämtliche Freiheiten gelassen hat, diesen in seiner Griesgrämigkeit ja auch gefangenen Mr. Hannem voll auszukotzen, ja genau, und auch auszukosten, mit all den Facetten, die der hat, so, das habe ich schon auch gesehen. Dazu Dominic Sessa als Angus, da habe ich mich gefragt, warum, Anna, haben wir den noch nie gesehen?
Weil es sein Debüt ist.
Weil er noch nie irgendwo vorher mitgespielt hat. Auch eine packende Geschichte. Die Castingdirektorin von Alexander Payne muss verzweifelt sein am Regisseur, weil sie ihm wohl 800 Jungs vorgeschlagen hat für diese Rolle. Und Payne hat sie alle abgelehnt. Und dann haben die angefangen und haben auch an Highschools und an Universitäten gesucht nach Leuten. Haben dort dann diesen Dominic Sessa gefunden. Und letzten Endes diesen Film auch an dessen Uni, an der er studiert, gedreht. Also das war dann nochmal doppeltes Glück, nicht nur den Hauptdarsteller zu finden, sondern auch gleich eine Location zu finden, an der man das alles drehen kann. Toll gespielt von allen Beteiligten. Also es sind ja im Endeffekt nur drei, die ins Gewicht fallen, die ein tolles Spiel auch miteinander haben. Wer vielleicht so wie ich so ein bisschen nicht ganz so versöhnt auf die eigene Schulzeit zurückguckt, den wird es möglicherweise Gänsehäuteln.
Gänsehaut ist auch
ja,
schön.
Glaube ich.
Wir sollten noch an dieser Stelle erwähnen, es gab mehrere Oscar-Nominierungen, ist ein bisschen der Außenseiter unter den Oscar-Filmen. Ich glaube, 5 oder 6 Nominierungen gab es. The Holdovers, ich habe es schon gesagt auf Deutsch, die Überbleibsel, passt insofern, als es natürlich um die geht, die keiner haben will, wie so angeschimmelte Mandarinen auf dem noch immer nicht weggeräumten Weihnachtsteller, der bei uns zu Hause rumsteht.
Das sind bei uns auch die Holdovers. Ja.
Bei uns ist tatsächlich das Erste, was gegessen wird.
Schimmelige Mandarinen?
Nee, unschimmelige. Also die werden gar nicht erst schimmelig, weil ich da so ein Kind habe, die das liebt. Der, die das liebt.
So.
Egal, Holdovers ab Donnerstag im Kino und wir sagen beide reingehen.
Absolut, ja. Wir gehen jetzt nicht rein, sondern wir gehen raus und dann rauf. Also aus dem Kino raus und dann aufs Sofa rauf. Von Alexander Payne zu Leonie Krippendorf ist es ja zum Glück nur ein Katzenwurf. Meine Frage ist allerdings, liebe Anna,
Tom,
was kann man eigentlich alles in 2 Minuten machen?
Eine Stunde Film in 100-facher Geschwindigkeit hören zum Beispiel.
Eine Runde Candy Crush auf dem Handy spielen und dran verzweifeln.
Und sich über das Berliner Wetter aufregen.
Ja, auch in 100-facher Geschwindigkeit vielleicht. Ansonsten ist das in 2 Minuten, also heute, mit Sicherheit nicht erledigt. Oder Alternative, was man auch in 2 Minuten machen kann, ist einen Schwangerschaftstest. Keine Angst, ich bin nicht schwanger, ausnahmsweise, aber 2 Minuten, so hieß vor 3 Jahren eine vom MDR produzierte Webserie über eben den Test, der Leben verändert. 6 Folgen waren das, alle nicht länger als ein paar Minuten über unterschiedlichste Konstellationen rund um einen Schwangerschaftstest. Da war die Jurastudentin, die jetzt ihr Leben verbaut sieht, nachdem da ein Strich auf dem Test war, wo er ihrer Meinung nach nicht hingehörte. Es gab ein lesbisches Paar, das sich gerne den Kinderwunsch erfüllen wollte. Eine Dreierkonstellation mit ungewisser Vaterschaft. Es gab eine Mami-Bloggerin, die sich und ihr ganzes Leben im Netz ausgebreitet und live aus der Frauenarztpraxis gestreamt hat. So Alltagsgeschichten mitten aus dem urbanen Leben in Achtung, nicht Berlin,
Leipzig,
sondern Leipzig. So, mit allem, was dazugehört, inklusive sächsischem Akzent und jeder Menge auch technischer Spielereien. Warum erzählen wir euch das alles? Weil, und da sind wir jetzt wieder bei Leonie Krippendorf, ab Freitag die Fortsetzung startet, nämlich Staffel 2.
Oder 2 Minuten 24/7. Über die korrekte Aussprache des Titels sind wir uns nicht ganz einig. Nicht nur wir, sondern auch Regisseurin Leonie Krippendorf, die uns gleich noch besucht haben wird. Aber dazu
die
später.
Die uns gleich noch besucht haben wird. Ja.
Denn in 2 Minuten 24/7, diese Serie setzt nicht 2 Minuten 24/7 später an, sondern genau 15 Monate nach 2 Minuten. Und ihr ahnt es, die 2 Striche von 1 sind heute, 15 Monate später, schreiende Kinder.
Ich liebe den Kleinen über alles, aber die Schreierei ist Horror.
Ja, Glückwunsch, ne? Bald hast du auch kein Leben mehr.
Also ich sag immer, du bist glücklich, wenn das Kind glücklich ist.
Ja, kein Leben mehr, sobald das Kind auf der Welt ist oder kein eigenes Leben mehr, solange das Neue begonnen hat, ohne jetzt die absolute Werbung fürs Nicht-Kinderkriegen hier machen zu wollen. Aber so ähnlich fühlt es sich durchaus an. Die Serie hat wieder 6 Folgen und folgt wieder den Menschen, die damals halt diesen positiven oder eben auch keinen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatten.
Und es ist wirklich eine Multiperspektive auf die Mutterschaft. Wir haben immer noch die Influencerin, die damals den Schwangerschaftstest live vom Klo gestreamt hat, die eigentlich alles hat, wovon sie immer geträumt hat, inklusive Kücheninsel, die aber unzufrieden ist mit ihrem Leben, vor allem mit den Kindern. Wir haben die Mutter, die ein zuckersüßes Baby hat, die aber noch unter ihrem Geburtstrauma leidet. Wir haben ein Paar mit Trisomie, die einen Kinderwunsch haben, der sich allerdings nie erfüllen wird. Wir haben das gleichgeschlechtliche Paar mit Schreibaby, das neben dem schreienden Kind auch noch mit Erschrecken feststellt, dass es auch in Regenbogenfamilien Rollenmuster gibt, die sich festfahren und die aufgebrochen werden müssen. Wir haben eine junge Frau, die sich bei 2 Minuten für eine Abtreibung entschieden hat und damit ein bisschen hadert und eine, die jetzt doch schwanger ist, wenn auch noch sehr früh.
Dass sie keinen Alkohol trinken dürfen, das wissen sie ja sicherlich. Außerdem sind Käse aus Rohmilch, roher Fisch und rohes Fleisch tabu. Also zumindest bis wir das Ergebnis vom Toxoplasmose-Test haben. Haben sie eine Katze? Die können das nämlich auch übertragen. Seien sie vorsichtig mit Zucker. In welcher Form und wie versteckt auch immer. Also die Kinder wären einfach zu riesig. Ich habe in letzter Zeit hier so viele Ü-4-Kilo-Babys, da kommen sie dann einfach um den Kaiserschnitt gar nicht mehr drum rum. Nehmen sie denn schon Folsäure?
Nee.
Folsäure ist ganz wichtig für die Zellteilung. Wäre natürlich am besten gewesen, Sie hätten schon vor dem Kinderwunsch damit angefangen.
Ich hatte ja gar keinen Kinderwunsch.
Ja, unverhofft kommt oft.
Inklusive Kücheninsel, hast du eben gesagt. Weißt du, was der beste Freund der Kücheninsel ist? das, das Pendant für mich, weil ich fand das so ein schönes Bild gerade, was du da aufgemacht hast, so als, als Maximum dessen, was man so erreichen kann, wenn man es wirklich gemacht hat.
Ich träume von der Kücheninsel und ich bin so weit davon entfernt.
Der beste Freund der Kücheninsel ist meiner Ansicht nach die freistehende Badewanne.
Nee.
Das ist da das genaue Pendant. Du brauchst die Kücheninsel und wenn man dann noch so ein richtiges Angeber-Badezimmer haben will, dann muss da so eine freistehende Badewanne drinstehen, wo ich mich seit Jahren frage, was soll das?
Also ich hatte mal eine freistehende Badewanne oder noch so eine richtig alte Badewanne auf Füßen in so einer total, in meiner allerersten,
so ein Waschzuber.
In meiner allerersten Ranz-WG in Leipzig. Mhm. Und es war sowas von unpraktisch, weil ständig alles dahinter gefallen ist.
Ja, es fällt alles dahinter, du rennst ständig dagegen, sie steht ja auch mitten im Raum, also naja gut. Aber das ist mir gerade eben noch so eingefallen. Zurück zur Serie. Das ist auf den ersten Blick erstmal, ist eine ganze Menge Holz, was da passiert, aber es ist dann schon auch sehr komprimiert, weil es sind wieder 6 Folgen, dieses Mal so 22 bis 24 Minuten.
Genau, du musst eigentlich nur 2 Stunden gucken, macht das Sinn? Ja. Ungefähr, ein bisschen mehr. Ich kann nicht so gut rechnen, das weißt du, ne?
Aber vielleicht so 2,5.
Was ich so großartig an der Serie finde, sind eben diese verschiedenen Perspektiven und auch die Ehrlichkeit. Ne? Hier wird wirklich nichts beschönigt. Weder das Schreibaby, noch das Geburtstrauma, noch postnatale Depression. Hier wird das Muttersein tatsächlich oder das Elternsein so gezeigt, wie es ist. Also als 24-7-Challenge und mit ungefragten Ratschlägen, die alle jungen Eltern kennen.
Hast du schon mal mit Lavendelöl probiert? Ich träufe das meiner Tilda immer auf die Zehen, wenn die nicht richtig schlafen kann. Du, mach mal. Wirklich, das beruhigt den bestimmt.
Lavendelöl. Das ist sicher ein krasser Gamechanger für den größten Schreiter in Leipzig.
Ja, Lavendelöl. Wer kennt's nicht? Ich probiere es auch.
Du musst es ja einfach auch nur auf ein schreiendes Baby irgendwo drauf tröpfeln.
Und dann ist es ruhig.
Und zwar für den Rest seines Lebens.
Also ich weiß auch nicht, also ich mache das ja auch gerne, ne? Werdende Eltern irgendwie zuscheißen mit Ratgebern und Tipps. Der beste Tipp, der mir jemals gegeben worden ist, und ich meine das wirklich vollkommen, es ist ein Gamechanger.
Ja.
So angesabberte Reiswaffeln, ne? Ja. Einfach 2 Stunden trocknen lassen und wegsaugen. Funktioniert, ist super, ne? Und Kackeflecken in die Sonne legen, egal. Also das Ganze ist eben, wie schnell erzählt, also nicht die Kackeflecken, sondern die Geschichten. Und es ist ein total sympathischer, diverser Cast. Ne? Lena Klenke ist dabei, Banavshe Gurmazdi aus Lovinghur, Taneshia Ab, Luisa Wöllisch, Laurenz Rupp, Lisa Miller, Alice Gruya und Leonie Krippendorf als Regisseurinnen. Also auch gern gesehene Gäste bei Eine Stunde Film.
Und genau letztere, also Leonie Krippendorf, die unter anderem den wirklich so tollen Concon gemacht hat, eingangs erwähnt, haben wir uns schnell noch heute Morgen zwischen Brötchen, Kaffee und Tee in unser Büro eingeladen, um mit ihr über, ja wie auch immer es heißt, zu sprechen. Leonie Krippendorf, auf den letzten Drücker beinahe gesagt. Heute am Tag des Erscheinens der neuen Folge, am Produktionstag, hast du noch den Weg ins Büro bei uns gefunden. Und das, obwohl du eigentlich gerade in Griechenland warst oder bist oder nochmal hinfährst, weil du bist schon wieder auf Suche, ne?
Genau, wir kommen gerade von der Motivtour für unseren Kinofilm, der ansteht und den wir dieses Jahr drehen werden. Und waren in Griechenland, der sollte eigentlich in Portugal spielen, da hat es mit den Förderungen nicht geklappt. Jetzt haben wir auf Griechenland umgeschrieben, habe ich mich total gesorgt, weil ich zu Portugal so einen sehr großen persönlichen Bezug hatte zu diesem Ort. Und jetzt haben wir in Griechenland aber viel mehr noch gefunden, als ich mir gewünscht habe. Insofern bin ich ganz happy jetzt wieder hier. Es ist so kalt und verregnet, aber ansonsten.
Da muss man dazu sagen, dass heute in Berlin wirklich Sturmböen sind, Platzregen.
Bahnstreik.
Ja. Ich bin nass und zu Fuß ins Büro gekommen. Tom, glaube ich, nass zu Fuß und sehr sauer, weil er auf dem S-Bahnsteig stand und sich gewundert hat, wann hier hinzukommt. Ich bestelle jetzt auch mal einen Antrag, dass wir die nächste Folge Eine Stunde Film irgendwo Portugal, Griechenland aufzeichnen. So. Geht das?
Dann ladet ihr mich ein.
Genau. Selbstverständlich. Wir wollen aber natürlich eigentlich über 2 Minuten 24-7 sprechen oder 24-7, wie sagt man beim MDR?
Ja, das weiß ich noch nicht, weil wir hatten Arbeitstitel 24 Stunden, also da waren die 2 Minuten gar nicht mehr drin und haben jetzt, um natürlich den Bezug zur ersten Staffel herzustellen, die 2 Minuten wieder rein gedrückt in den Titel. Deswegen weiß ich noch gar nicht, ob man jetzt 24/7 oder 24 Stunden sagt. Wird sich vielleicht jetzt etablieren.
Wir sagen jetzt einfach 24/7 und die Redaktion des MDRs kann mich dann gerne erbost anrufen und wir
sehr direkten Draht zu dir und
schneiden das dann raus.
Wir schneiden das genau innerhalb der wenigen Minuten, die wir noch haben bis zur Veröffentlichung der Folge heute.
Wir machen das danach, wir piepen das dann raus.
Wahrscheinlich kriege ich auch total Ärger, dass ich das jetzt nicht weiß, war eine riesige Diskussion und jetzt ist irgendwie nicht mehr hängen geblieben, wie genau es heißt. So.
Der MDR schickt schon die Einsatzkräfte, die haben
kommen
es gehört.
Schon. Und, Sondereinsatzkommando steht vor der Tür. Es ist auch eine Serie, bei der man die erste Staffel eigentlich gar nicht kennen muss, um die zweite zu verstehen. Und ich habe mich tatsächlich beim Gucken, ich muss das kurz aufklären, als wir uns das letzte Mal gesehen haben bei Cocron, warst du Corona-bedingt bei mir zu Hause und wir waren gerade dabei, meine Frau hochschwanger, alles herzurichten für das erste Kind. Mittlerweile ist das zweite Kind da, ein halbes Jahr alt und ich habe zwischendurch gedacht, du hast, als du das erste Mal bei uns warst, eine Kamera installiert, um jetzt quasi Inspiration für 24/7 oder 24 Stunden zu bekommen, weil ich es unglaublich fand, wie lebensnah und echt sich diese Folgen anfühlen.
Oh, das ist ja schön. Ja, tatsächlich war ich Lisa Miller, die erste Staffel gemacht hat, weil die erste Staffel gut gelaufen ist, hieß es eben, es gibt die zweite Staffel. Und hat dann mich und Alice Gruya angefragt für den Writers Room. Und das war eine ganz schöne Konstellation, die sie sich überlegt hatte, weil derzeit war es so, sie ist eine Frau ohne Kinderwunsch, ich war eine Frau mit Kinderwunsch, aber ohne Kind. Und Alice hatte eben dann schon zwei Kinder. Und diese Perspektiven wollten wir im Writers Room einfließen lassen in die Serie. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und während des Schreibprozesses bin ich dann schwanger geworden. Und dann ist eben diese Serie so parallel zu meiner Schwangerschaft geschrieben worden, wo es dann natürlich auch Perspektivveränderungen gab, weil ich dann bestimmte Dinge, die ich vorher mir nur vorgestellt habe, dann eben viel lebensnah erlebt habe. Und da war aber noch gar nicht so richtig klar, ob ich dann da auch Regie führen werde. Es war erstmal habe ich gesagt, ich schreibe das nur. Und dann ist mein Kind zur Welt gekommen und ich hatte irgendwas zwischen sehr starken Babyblues oder postnatale Depressionen und also mir ging es wirklich fürchterlich. Und in dieser Zeit kam dann nochmal die Anfrage, könntest du dir dann, klar, dein Sohn ist dann noch ganz klein, aber könntest du dir trotzdem vorstellen, dann da die Regie für deine Folgen zu machen? Und es war dann so ein Lichtblick für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie wieder zurück so in diese Welt und ich muss jetzt dieses Muttersein verbinden mit meinem Alltag. Ich muss jetzt die Erfahrung machen, dass das zusammengeht. Und habe dann zugesagt und bin da auch sehr glücklich drüber.
Das heißt, du hast hochschwanger die ganze Zeit irgendwelche Horrorgeburtsgeschichten gehört, also genau das gemacht, was man nicht hören will.
In der Frühschwangerschaft die Folge über die Fehlgeburt geschrieben, zum Beispiel.
Ich habe gestern zu Anna gesagt, nachdem ich die Folgen gesichtet hatte, also so eine richtige Werbeveranstaltung fürs Kinderkriegen ist die Serie jetzt nicht. wie war denn das für dich, diese beiden Parallelwelten übereinander zu kriegen? Also im Filmemachen kanntest du dich bereits aus, aber ich kann mir vorstellen, das nochmal mit so einer anderen Realitätsebene dann so unmittelbar zu verknüpfen, das ist doch schon herausfordernd, oder?
Ja, das war natürlich herausfordernd, das war aber auch ein totales Geschenk, weil die Themen, mit denen ich mich sowieso tagtäglich beschäftigt habe, dann eben gleich in diese Serie umgesetzt werden konnten. Und dadurch für mich so eine totale Dringlichkeit auch entstanden ist, diese Geschichten zu erzählen und die Figuren mir viel näher gekommen sind. Und meine Themen, die ich filmisch umsetze, sind sowieso sehr persönlich. Und ich fand es dann ein Geschenk, dass ich dann eben durch diese Schwangerschaft und das Muttersein dem noch viel mehr zufügen konnte. Mhm. Natürlich ist es jetzt auch noch mal so, dass ganz viel dazugekommen ist und dass, wenn wir jetzt noch mal anfangen würden zu schreiben, wahrscheinlich auch noch mal alles ganz anders wäre, weil jetzt die Perspektive sich absolut erweitert hat dadurch, dass mein Kind jetzt bald anderthalb ist und es natürlich ganz andere Geschichten noch zu erzählen gäbe. Aber nee, ich fand das super, diese Parallelität.
Du unterschreibst mittlerweile, es gilt ja für uns alle, wir haben alle drei Kinder, du unterschreibst die Aussage, dass man einfach keine Chance hat, vorher zu wissen, wie es hinterher sein wird.
Absolut, absolut. Also ja, ich bin wahnsinnig glücklich, Mutter zu sein und bin da total erfüllt von und trotzdem, obwohl man natürlich irgendwie gewarnt ist und obwohl viele sagen, ja, das wird ganz schön anstrengend, ist es einfach undenkbar, was an Gefühlen und was an Anstrengung und Schlaflosigkeit und Zweifel und aber auch unfassbaren Glück und Erfüllung da so auf einen zukommen kann. Und ja.
Es sind ganz viele Themen, die ihr nicht nur, also anreißt, klingt jetzt so negativ, weil ihr reißt ja nicht nur an, aber es werden ganz viele Themen behandelt, die so ein bisschen in Anführungsstrichen Tabuthemen sind in Filmen und Serien, die ihr aber zeigt. Keine Abtreibung, aber eine frühe Fehlgeburt, sehr, sehr explizit. Wie seid ihr diese Sachen angegangen, zu wissen, es muss rein, aber auch mit dem im Hintergrund, man darf vielleicht den öffentlich-rechtlichen Zuschauer auch nicht verschrecken mit diesen Bildern?
Ja, also das war ein großes Thema, dass wir, also vor allen Dingen, dass eben diese, ich komme ja eigentlich eher so aus dem Drama und trotzdem sollte es alles noch einen komödiantischen Ansatz haben und es sollte tief gehen und trotzdem irgendwie auch für die ZuschauerInnen jetzt nicht zu überfordernd sein. Das war was, worüber wir ganz lange gesprochen haben und wo wir auch lange gesucht haben, weil Lisa und ich ja auch sehr unterschiedliche Stile im Filmemachen haben. Und was ich wirklich toll fand, war, dass alle Beteiligten, unsere Produzentin, die Redakteurin, diese Stile nebeneinander akzeptiert haben und nicht versucht haben, uns irgendwo reinzupressen, sondern eben vertraut haben, dass wir beide unser Ding machen und trotzdem eine Möglichkeit finden, das als Serie anzugleichen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Experiment, weil ansonsten Serien ja sehr darauf bedacht sind, in einem Ton zu erzählen. Und dadurch aber teilweise die Regiestimme auch kleiner wird. Und das ist eben hier was wir anders machen durften und wo wir uns dann trotzdem natürlich sehr viele Gedanken gemacht haben, wie können wir das anpassen. Und die Hoffnung ist, dass vielleicht eine Schwere und Tiefe dann auch immer wieder abgewechselt werden kann mit etwas Leichterem und hoffentlich auch Witzigen. Und diese Themen anzusprechen, war uns aber natürlich das allergrößte Anliegen. Ich selber habe auch eine Fehlgeburt hinter mir und habe das Gefühl, es verändert sich jetzt schon in den letzten 2 Jahren oder so, habe ich das Gefühl, dass sich viel getan hat, dass viel mehr darüber gesprochen wird. Und trotzdem ist es noch so, dass es etwas ist, was so ein bisschen, wenn es erzählt wird, dann so vor vorgehaltener Hand. Und ich auch denke, dass diese Regel, dass man eben 3 Monate am besten nicht von seiner Schwangerschaft erzählt, weil es da eben noch so fragil ist, dass das total dazu führt, dass letztendlich auch die Fehlgeburt nicht richtig verarbeitet werden kann, weil es eben nicht als etwas, als das angesehen wird, gesellschaftlich, was es ist, und zwar halt einfach völlig normal. Und ich finde, wir sollten dahin kommen, dass man sagen kann, ich bin schwanger, aber ich bin halt einfach noch sehr früh schwanger und dass alle wissen, was das bedeutet. Dass eben alle wissen, das ist dann diese 70-30-Chance oder 50-50 oder ne, je nachdem eben auch, wie alt man ist. Und das könnte eben sein, dass dann 9 Monate später da ein Baby geboren wird. Es kann aber auch nicht sein und beides ist völlig normal.
Es gibt eine Folge, in der steht ein Trisomie-Paar im Vordergrund. Ich versuche das vorsichtig einfach nur deshalb zu formulieren, weil ich nichts spoilern möchte. Ich glaube, wir dürfen aber schon sagen, dass die sich ein Kind wünschen, die beiden. Und es gibt eine sehr bewegende Szene bei der beratenden, behandelnden Ärztin. Da habe ich mich gefragt, wie viel Fingerspitzengefühl war da notwendig, sowohl beim Schreiben als auch beim Inszenieren, dass das nicht draufsichtig wirkt, dass sich diese Ärztin nicht über dieses Pärchen stellt und die von oben herab belehrt. Das ist ja, ich fand das fast wie ein Tanz, den die miteinander, umeinander da aufführen. Hat mich sehr bewegt, wahrscheinlich auch deshalb, weil wir es einfach nach wie vor selten sehen, weder in Filmen noch in Serien. Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben ganz viel darüber gesprochen. Also wir haben beide Seiten, glaube ich, sehr ernst genommen. Wir haben nicht gesagt, dass es jetzt eine Ärztin, die irgendeinen Plan hat, sondern das ist eben eine Frau, die die Situation von diesen beiden Menschen in der Realität sieht und versucht, damit umzugehen, so gut sie eben kann. Und mir war es ein Anliegen, diese Geschichte zu erzählen, weil ich eben finde, es gibt sehr wenig Geschichten wirklich aus der Perspektive von Menschen mit Down-Syndrom, die erzählt werden. Und es ist natürlich ein absolutes Tabuthema, dass zwei Menschen wie Tina und Lukas in unserer Folge einen Kinderwunsch haben, weil unsere Gesellschaft natürlich in so einem Optimierungsgedanken überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, zwei Menschen mit Down-Syndrom die Möglichkeiten zu geben, auch Eltern zu werden. Und alles irgendwie darauf ausgelegt ist, dass die heranwachsenden Kinder irgendwie in dieses System einzahlen. Und wenn dann klar ist, dass das eben wahrscheinlich nicht so sein wird, dann ist es plötzlich ein totales Tabuthema. Und das ist auch nicht zu leugnen, dass es da natürlich auch Fragen aufkommen, die ernst zu nehmen sind, die schwierig sind. Aber ich finde es nicht richtig, diesen Kinderwunsch zu leugnen, der eben bei ganz vielen Menschen, die nicht in die Norm passen, trotzdem da ist und trotzdem groß ist.
Aber das ist auch eine Feinfühligkeit, um in den Folgen ein bisschen zu springen, die ich auch in der ersten Folge schon hatte bei den gleichgeschlechtlichen Eltern, mit den übergriffigen Fragen und Erklärversuchen für Leute, in deren heteronormatives Weltbild sowas einfach nicht reinpasst. Also wo ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen kann, da macht sich keiner Gedanken drüber, aber übergriffige Fragen, mit denen werden wir gefühlt jeden Tag konfrontiert. Und es ist einfach, das reißt immer wieder was auf. Also es ist immer wieder, ihr seid anders.
Ja, weil du dich permanent verteidigen musst, regelrecht.
Ja, und trotzdem und auch gerade deshalb haben wir in dieser Folge auch erzählt, dass auch dort natürlich in der gleichgeschlechtlichen Beziehung mit Kind auch trotzdem sich Rollenbilder schleichen, weil es eben eine stillende Frau gibt und eine Frau, die zur Arbeit gehen, in unserem Fall darf, weil eben dieser kleine Lenny ein Schreibaby ist und wirklich wahnsinnig anstrengend ist. Und trotzdem wollten wir eben haben wir dieses Paar gesehen und erzählt als ein glückliches Elternpaar. Die sind wahnsinniger Anstrengung ausgesetzt mit diesem Baby, was halt einfach ganz besonders viel von denen braucht. Und trotzdem sind sie total erfüllt und glücklich, auch weil die Beziehung gut ist, auch weil, obwohl sie finanzielle Schwierigkeiten haben und mit dem Amt und Kindergeld und so weiter sich rumärgern, trotzdem ist das für die beiden eine sehr erfüllende Erfahrung. Dann eben im Gegensatz zu der Nele, die wir in einer anderen Folge erzählen, die ein super pflegeleichtes Baby und eigentlich nach außen eine heteronormative Vorzeigefamilie hat, aber eine traumatische Geburt hinter sich und einfach als Mutter überhaupt nicht glücklich ist und damit halt nicht gerechnet hat.
Wie gut und wie nah das alles an der Realität ist, könnt ihr euch ab Freitag anschauen. In 2 Minuten 24/7, 24/7. Wir werden beim MDR nachfragen, wie.
Die fragen mich gerade, wie wird die dritte Staffel heißen? Welche Zeitspanne wird dann erzählt?
Lassen wir uns überraschen. Das ist bereits alles fertig von dir, Leonie. Ein Wort noch zurück zum Anfang, zu Griechenland, denn das ist nicht irgendwas. Es hat was zu tun mit dir, aber auch mit Linda Ojendowski und mit Jella Haase. Und damit sind wir bei der Besetzung von Cocon. Du hast schon gesagt, mit Cocon selbst hat es nichts zu tun. Was kannst du darüber hinaus, was magst du darüber hinaus schon verraten?
Also der Film hat den Titel Gepellte Haut. Mal sehen, ob es wieder nur ein Arbeitstitel ist oder ob es am Ende mal dabei bleiben wird. Und es geht um 4 junge Menschen, die nach dem Studium nach Griechenland fahren und auf einem Berg, einer von denen ist Grieche, hat Familie in diesem Dorf, auf einem Berg eigentlich nur Urlaub machen wollen. Und dann sich die Beziehungskonstellation durcheinander würfeln, sie 4 ein großes Liebespaar werden und eigentlich so eine Utopie von einer Freiheit leben. Und dann wird eine schwanger und sie beschließen, dort zu bleiben und sich eben in dieser Utopie ein Zuhause zu bauen. Dann brennt der Berg ab und sie sind eben vor Fragen gestellt des Verlustes von dieser Familie, die sie wahnsinnig lieb gewonnen haben, von aber auch wie gefährdet der Klimawandel unsere Freiheit, die Freiheit einer jungen Generation und auch von der Brandursache.
Mhm. Wer ist neben Lena und Jella noch dabei? Darfst du das schon verraten? Steht es schon fest?
Nein, das steht noch nicht.
Okay. Bewerbung bitte an eine Stunde Film.
Bitte an uns. Wir leiten das weiter. Und wenn alles gut geht, 2025 im Kino?
Oder was haben wir jetzt? 24?
Ja.
Muss man eben rechnen.
Ein angefangenes 24 haben wir jetzt im Augenblick.
Vielleicht so Ende 25.
Okay, ja gut.
Dann oder Anfang 26 oder. Und dann wäre es die Berlin-Halle.
Ja, möglicherweise. Möglicherweise.
Wir vielen lieben Dank, dass du da warst. Viel Danke. Spaß in Griechenland.
Danke.
Und bis bald.
Danke, bis bald. Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja, so eine Runde Sofa hängen wir da noch dran, wo wir schon mal auf dem Sofa sitzen und in der ARD-Mediathek sind. Das ist ja auch immer so schwer, da reinzukommen, dann bleiben wir direkt da.
Und auch manchmal so schwer, den Hintern wieder hochzukriegen, wenn der einmal sich so schön ans Sofa gewöhnt hat. Berlin als Serienort haben wir vielleicht als einigermaßen alten Hut mehrfach, vielfach, hundertfach hier schon abgehandelt. Das von Berlin umzingelte, nee andersrum, das Berlin umzingelnde Brandenburg ist dagegen schon wirklich seltener. Wir hatten es neulich in Ansätzen, würde ich mal sagen, bei Boom Boom Bruno, da war es so der Speckgürtel von Berlin. In der ARD-Mediathek könnt ihr jetzt aber richtig raus. Also richtig raus aus Berlin und richtig rein nach Brandenburg. Also ich meine jetzt nicht die 2. Staffel Raus aufs Land vom RBB, sondern die Rede ist jetzt von Oderbruch. Das ist eine neue, können wir glaube ich schon so sagen, High-End-Serie, sehr hochwertig produziert, die schon linear lief. Aber da ihr natürlich alle keinen Fernseher habt, ist es für euch viel relevanter, dass es die jetzt auch in der Mediathek gibt. Anna, du als wirklich ausgewiesene Brandenburg-Expertin. Ich möchte sagen, du kennst jeden Grashalm in diesem Bundesland.
Persönlich.
So. Wo bitte liegt der, die oder das Oderbruch? Es klingt gefährlich nach Leistenbruch oder Hodenbruch ist es, glaube ich, nicht. Ich habe nämlich meinen Dirke-Weltatlas just nicht zur Hand.
Also ich würde jetzt sagen, das ist rechts oben von Berlin. Man könnte auch sagen, nordöstlich.
Ganz exakte geografische Beschreibung.
Es ist tatsächlich eine der leersten Gegenden Deutschlands. Es ist ein Naturraum, sagt Wikipedia, und eine Kulturlandschaft im Osten von Brandenburg zwischen Eberswalde, Frankfurt-Oder und Polen. Denn Polen kommt irgendwann rechts von Brandenburg. Es ist eine der dünn besiedelsten und wasserreichsten Regionen Deutschlands, war 1997 beim Oderhochwasser das letzte Mal groß in den Medien und eben jetzt in der Serie, denn es ist der perfekte Schauplatz für eine Serie über Serienmord.
Noch haben wir keine genaue Zahl, aber es sind die sterblichen Überreste von über 100 Menschen. Die Zeitpunkte der Morde verteilen sich über mindestens die letzten 50 Jahre. Das gleiche gilt für die Tiere, die auch getötet wurden. Die Welt schaut ab heute auf Krelo. Halten Sie Abstand von Journalisten und reden Sie mit niemandem hier, mit dem Sie nicht reden müssen. Es liegt nun an uns und einer reibungslosen deutsch-polnischen Kooperation, diesen Ausnahmefall so schnell wie möglich aufzuklären.
Es beginnt tatsächlich wie so ein ganz normaler Thriller. Angler finden eines Morgens im Oderbruch einen Berg Leichen, was man halt im Oderbruch so findet.
Wollte ich grad sagen.
Es kommt ein Sondereinsatzkommando der Polizei, natürlich aus Berlin.
Und die werden uns aber auch nicht los, nee, da.
Ich weiß überhaupt gar nicht, ob sowas, habe ich jetzt so daher gesagt. Ne? Es sind auf jeden Fall Ermittlungen und das tatsächlich so ein bisschen im Stil von CSI und Co.
Der Boden im Oderbruch ist mit Blut getränkt. Man ist zuerst davon ausgegangen, dass es sich bei dem Fund um Gefallene handelt, da draußen. Das sind keine Gefallenen. Aber bei mir verschwenden sie ihre Zeit. Ich weiß, wer das da angerichtet hat. Paul Möbius, dem gehört das Grundstück nebenan, ist ein bekannter Irrer.
Ja, du hast gerade schon gesagt, soweit so vollkommen normal für Brandenburg, würde ich sagen.
Ja, hier ist tatsächlich nichts normal, denn dieser Fall wird immer größer, immer monströser und kippt ins Übernatürliche. Das ist ein Twist, den ich jetzt dir natürlich nicht verrate, der aber, und das finde ich wirklich sehr, sehr absurd, als Spoilerwarnung in jeder Pressemitteilung stand. Also bitte verraten Sie, wenn Sie über Oderbruch berichten, nicht, dass es sich um eine Sternchen-Sternchen-Sternchen-Serie handelt. Danke dafür, liebes Presseteam der ARD-Mediathek. Ich hätte es dann auch eigentlich nicht mehr gucken müssen, weil ich wusste um die Auflösung.
Ist dann auch schön. Den Fehler werden wir hier euch natürlich nicht antun und da irgendwas kaputt spoilern. Ich habe natürlich jetzt auch schon mehrfach die Trailer wahrgenommen und habe unter anderem ein bekanntes Gesicht gesehen aus dem Film Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Wem genau gucke ich da jetzt beim Ermitteln zu?
Es ist nicht Marlene Buro, sondern Felix Kramer, den du hier natürlich ansprichst. Das sind drei Ermittelnde, die im Zentrum stehen. Kommissar Roland Voht, Felix Kramer, den polnischen Kripo-Beamten Stanislav Zajak, der von Lukas Gregorowitsch gespielt wird, und Maggie Kring, die Jugendliebe von Voht, die die Gegend nach dem mysteriösen Tod ihres Bruders bei der Oderflut 1997 verlassen hat, gespielt von Caroline Schuch. Und du merkst, es gibt persönliche Verstrickungen.
Ich merke vor allen Dingen, dass du ein Namensgedächtnis hast, vor dem ich gleichzeitig niederknien und ausrasten könnte. Ich keine Ahnung, wo du das alles herholst.
Mehr weiß
sollte ich auch nur noch 4 Stunden schlafen pro Nacht?
Möglicherweise.
Wäre das besser für mich? Unglaublich.
Warum?
Ein wandelndes Lexikon, die Frau Wollner.
Weil ich den Cast kenne?
Es waren 4 Rollennamen und 4 SchauspielerInnen-Namen. Ich tue mich mit einem schon schwer, mir den zu merken.
Tom Westerholt.
Danke.
Sehr gerne. Die haben alle, also diese Namen, ich wiederhole sie jetzt nicht. Roland Voht, Stanislav Zajak, Maggie Kring, gespielt von Felix Kramer, Lukas Gregorowitsch und Caroline Schuch. Die haben alle persönliche Verstrickungen, ne? Die haben alle einen Rucksack aus der Vergangenheit und auch der Fall selbst erstreckt sich über mehrere Zeitebenen und geht zurück bis ins Jahr 1947. Das Ganze wird uns häppchenweise präsentiert und es sind Mythen, Verschwörungen und Geheimnisse, die tatsächlich, ich verrate sie jetzt nicht, einigermaßen erschütternd sind.
Ich möchte da eine vorsichtige Prognose wagen und deine Ausführungen so deuten, als dass ich mir das genau so angucken soll, wie ich es mir auch angucken will.
Möchtest du? Also tatsächlich, das ist der einzige Haken. Ich bin gescheitert am Anfang. Du musst dich in der ARD-Mediathek anmelden, denn das ganze Ding ist ab 16. Deswegen kannst du es tagsüber nur gucken, wenn du dich einloggst und einmal deinen Personalausweis abfotografierst.
Ja, oder ihr wartet lieber bis 22 Uhr.
Da schlafe
Uhr,
ich schon. Ja, also ich habe es tagsüber geguckt.
Anmelden in der ARD-Mediathek.
Das ist jetzt auch nicht verkehrt, weil die merken sich dann auch, wo du warst. Ne? Egal, auch auf mehreren Endgeräten. Also ich habe da schon Vorteile erkannt. Ein Vorteil ist noch, dass es jetzt nicht nur eine komplexe Geschichte ist, sondern auch vor allem Setting und Stimmung mich über überzeugt haben. Die Serie spielt viel nachts, es ist ziemlich düst, es ist neblig und die Atmosphäre der Bilder überträgt sich tatsächlich auf die Spannung. Und ich nenne jetzt einen Namen, bei dem du gleich Schnappatmung bekommen wirst, denn es ist ein Regisseur, der gerade sehr viel bei dir zu Hause zu Gast ist. Ich weiß, du guckst gerade Slöborn nochmal neu nach. Und Christian Albert hat tatsächlich die Verantwortung für diese Serie und der kann Genre halt einfach, ne?
Ja.
Und der weiß einfach auch um die geografischen und menschlichen Abgründe des Oderbruchs. Fun Fact, ich habe es nur gehört, es ist nicht journalistisch bestätigt.
Ja.
Die haben angeblich gar nicht im Oderbruch gedreht, was ich schon wieder lustig finde.
Eine Frechheit.
Aber
in Berlin gedreht.
Vermutlich. Caroline Schuch, Felix Kramer und Lukas Gregorowitsch, die erwecken tatsächlich ihre Figuren zu einem ganz eigenen Leben. Also Schuch als ambivalente Ermittlerin mit privaten Verstrickungen, Felix Kramer, der fast schon mit so einer stoischen Gelassenheit seine Figur anlegt und Gregorowitsch als polnischer Kollege, der immer das Blick aufs Ganze im Auge behält. Das Ende lässt Spekulationen offen für eine zweite Staffel und ich sage es gerne, ich sage es nicht oft, ich fände es nicht schlimm, wenn es diese Oderbruch Staffel 2 geben würde.
Wo auch immer sie gedreht wurde und dann möglicherweise gedreht wird. Ja, Fun Fact meinerseits zu Christian Albert, tatsächlich Schnappatmung, weil er einer der wenigen Filmemacher ist, die ich kenne, die schon Sachen gemacht haben, die ich sehr liebe und gleichzeitig Sachen gemacht haben, die ich grottenschlecht fand. Also für euch zum Wissen, toller Film damals, Christian Albert, Banklady mit Charlie Hübner, der war super. Dann kam aber irgendwann später unter anderem kamen die Chiller-Tatorte mit Til Schweiger, die Christian Albert gemacht hat.
Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
Und auch Dogs of Berlin. Das waren dann so Sachen, wo ich gedacht habe, boah, hau mir ab damit. Das ist ja
schon Felix Kramer.
Entsetzlich, ja, stimmt. Und dann, wie gesagt, bog der plötzlich wieder mit sowas wie Slöborn um die Ecke und jetzt Oderbruch. Also ganz offensichtlich ist er ein Experte von Licht und Schatten, möglicherweise.
Das hast du schön gesagt.
So, Oderbruch in der ARD-Mediathek ist ab 16. Ihr müsst euch, wenn ihr es tagsüber gucken wollt, wie erwähnt, einloggen oder ihr guckt es dann doch lieber einfach ab 22 Uhr. Wollen wir die Folge heute einfach so beenden, wie wir sie angefangen haben?
Hallo.
Hallo.
Genau. Horror.
Mit Horror. Im deutschen Kinofilm, also das in einem Satz, Horrorfilm, deutscher Film und im Kino, Home Sweet Home.
Ich habe gehört, Sie wollen was bauen in der Wiese?
Ja genau, also wir bauen das da hinten erstmal fertig und dann kommt hier die Außenterrasse hin.
Ja, ist echt schön hier, ne?
Alles okay?
Ja, da habe ich mal Verstecken gespielt, also früher. Und da stehen jetzt meine Bienen auf der Wiese. Das ist der beste Platz für die Bienen. Die fühlen sich da sehr wohl.
Ja, die müssten dann leider umziehen. Tut mir leid.
Ja, mir auch.
Dieser verstörte Nachbar, den wir gerade gehört haben, ist der erste Mensch, der Maria begegnet, gespielt von Nilam Farooq. Maria hat das schöne Haus auf dem Land da gerade erst geerbt, zusammen mit ihrem Mann, und zwar von dessen Vater. Der ist Arzt, der ist sehr reich und hat den beiden frisch Vermählten das Landhaus vermacht, in dem sie ab jetzt wohnen wollen. Maria ist hochschwanger und alleine, ihr Mann ist noch arbeiten, er ist Anwalt und wird gespielt von David Cross.
Das Schlimme ist, ich weiß ja schon, dass es ein Horrorfilm ist und möchte raten,
bitte?
Der strange Nachbar ist nicht das Einzige, was Maria komisch vorkommt. Gibt es vielleicht auch noch einen Keller im Landhaus?
Als hättest du den Film doch gesehen. Also Maria ist wie gesagt alleine in diesem Riesenhaus und dann fällt, oh Wunder, der Strom aus. Der Stromkasten ist, oh Wunder, im Keller. Der Keller ist, oh Wunder, riesengroß, also groß genug, um da so 14, 15 Mal irgendwo abzubiegen. Und dann ist da so ein Raum. Und diese Tür zum Raum, ganz schlampig versteckt hinter einem alten, verstaubten Schrank. Und im Raum, wo Maria natürlich hochschwanger, wie sie ist, im Keller reingeht.
Hat die noch nie in ihrem Leben einen Horrorfilm vorher gesehen und weiß, dass man nicht in den Keller geht?
So wie alle Figuren, die in Horrorfilmen mitspielen, selber vorher noch nie einen Horrorfilm gesehen haben und deshalb immer in den Keller gehen. Und sie bekommt ein kleines bisschen Schnappatmung. Sie rennt aus dem Haus, fällt draußen in Ohnmacht. Wie gut, dass der Schwiegerpapa zufällig vorbeischaut, gespielt von Justus von Donani.
Ist alles okay soweit. Wir gehen erstmal rein.
Aber...
Komm, komm, du ruhst dich drinnen aus. Ich untersuch dich. Und dann sind wir weiter.
Okay.
Ja, nee, es ist natürlich nicht alles gut. Es ist ja schließlich ein Horrorfilm.
Geister? Dämonen, ein böses Haus mit Eigenleben, düstere Familiengeschichte, Fragezeichen.
Du hast auch schon mal einen Horrorfilm gesehen, oder? Also der hier ist zunächst mal, wie gerade schon erwähnt, auffällig prominent besetzt. Also Nilam Farooq, David Cross, Justus von Donani für einen Regisseur Thomas Sieben, der nicht mal eine eigene Wikipedia-Seite hat, ist das schon sehr erstaunlich. Der hat die Filme Staudamm, Distanz und Prey gemacht, von denen ich ehrlicherweise noch nie was gehört habe. Und warum auch immer trommelt dieser Thomas Sieben, den keiner kennt, jedes Mal so fette Casts zusammen. Ich habe nochmal geguckt, Staudamm, der war mit Friedrich Mücke und Lief Lisa Fries, auch so ein Mystery-Thriller. Prey, der war auch schon mit David Cross und dazu mit Hanno Kofler und Maria Erich. Und Distanz, naja gut, der war mit Ken Duken. Aber trotzdem, warum kennen wir Thomas Sieben nicht? Anna, was da passiert?
Ich weiß auch nicht.
Egal. Also jetzt geht's ja hier um Home Sweet Home. Und das Besondere hier ist, warum man den überhaupt so ein bisschen hervorkramen kann, ist, dass es ein One-Shot-Horror ist. Also ein Film, der, ich sage jetzt mal vorsichtig, ohne sichtbaren Schnitt gedreht ist, weil es natürlich immer noch Möglichkeiten gibt. Siehe 1917, auch da hat Sam Mendes geschnitten. Hier ist es halt One-Shot so aufgebaut, dass Maria am Haus ankommt, aus dem Auto aussteigt und ab dem Betreten des Hauses bleibt die Kamera halt nonstop bei ihr. Das ist prinzipiell erstmal nicht schlecht, nur darf ich dann vielleicht einen Haunted House Horror nicht auf Jumpscares ausrichten, wenn ich halt nicht umschneiden kann. Das tut er aber. Heißt also, die Jumpscares hier kommen immer durch zum Beispiel Licht an, Licht aus, da muss ich nicht schneiden. Oder die Kamera geht runter auf die Füße, auf den Boden, macht dann so ein paar Schritte stellvertretend für die Füße und wird dann so hochgerissen oder wird so ruckartig geschwenkt. Und dadurch werden aus den Jumpscares eher so leichte Hüpfscares, weil du es natürlich noch deutlicher kommen siehst. Ich habe den so nebenbei weggeguckt, so ganz groß ist die Überraschung rund um dieses alte, verfluchte Haus natürlich nicht. Und das ist schade, denn dieser Film kann in seiner ganzen Machart so als Horror von der Stange wirklich mit anderen internationalen Low-Budget-Produktionen mithalten. Horror ist ja oft nicht viel Geld. Und deshalb ist es schade, finde ich, dass Thomas Sieben da kein Drehbuch eingefallen ist, das sich so ein bisschen von der Stange abhebt. Denn also spannungsgeladene Filme drehen kann der Typ. Warum dann eine Horrorstory, die wir so wirklich schon tausendmal gesehen haben und nicht irgendwas, was mal auch von der Geschichte her abweicht von der Norm? Es taugt fürs Sofa zu Hause, finde ich schon. Ins Kino würde ich dafür vielleicht jetzt nur gehen, wenn ich es mit einem guten Zweck verbinden könnte. Also wenn ich damit ein kleines Programmkino unterstütze, wo der läuft. Also sowas wie 20 Sitzplätze und 2x3 Meter Leinwand ist dafür wirklich ausreichend.
Also wie bei dir zu Hause.
Exakt wie bei mir zu Hause, ganz genau. Nächste Woche, meine liebe Anna, haben wir zwei liebe Gäste, die uns beiden wohl vertraut sind und auf die wir uns trotzdem sehr oder vielleicht gerade deshalb sehr freuen.
Ja, wir haben uns getroffen mit Tom Schilling und Caroline Herfurth. Die sind bei uns zu Gast zu 1 Million Minuten, das Regiedebüt von Carolines Mann, dem Filmproduzenten Christopher Doll. Es ist mal nicht ihre Regie.
So, wie das geworden ist, besprechen wir mit euch nächste Woche. Außerdem startet Argyll, das ist ein neuer Film von Vince Vaughn und
Matthew Vaughn.
Von Matthew Vaughn, nicht Vince Vaughn. Das ist ein Film
der
von...
Der andere Vaughn.
Der Bruder, Cousin, Schwager, Schwippschwager, vierten Grades. Und mit Bryce Dallas Howard, war das richtig?
Korrekt.
So, kurz zum Glück. Ich habe schon gesagt, ne, für die Namen hier ist die Frau Wollner zuständig. Es ist nicht mein Beritt. Es ist ein Film über eine Obacht-Buchautorin, die am liebsten über ihren Lieblingsheld, nämlich den Spion Argyll, schreibt. Das alles wird dann plötzlich sehr real, das Schreiben und das, was da passiert. Und ob das schon ein regelrechtes Remake von The Lost City ist, mit Sandra Bullock, Channing Tatum und Daniel Radcliffe, auch das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin werden Anna und ich den Film gesehen haben, denn das passiert erst am Montag um 17.30 Uhr. Guck, Daten und Uhrzeiten, die kann ich. Sehr Namen nicht so gut.
Wie war mein Name?
Dings. Ist auch nächste Woche wieder da, genau wie Bums. Und bis dahin macht ihr bitte keinen Quatsch und passt schön auf euch auf. Guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.